In unserer Abendmahlspredigt heute Morgen möchte ich mit uns gemeinsam noch einmal das Sendschreiben an die Stadt Philadelphia anschauen. Das heißt, wir werden uns einen einzigen Vers anschauen, den 9. Vers, den ich am letzten Sonntag ganz kurz angeschnitten habe, den ich aber ein bisschen mehr mit euch gemeinsam überdenken will. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 3, den 9. Vers. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch auf und lest bitte mit. Offenbarung 3, Vers 9. Siehe, ich verschaffe, in manchen Übersetzungen steht, siehe, ich werde geben. Und das Wort, was hier gebraucht wird, ist eigentlich ein Wort, das besagt, dass man etwas geschenkweise gibt. Ja, siehe, ich gebe es euch als ein Geschenk, sagt Jesus, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ja, wir wollen heute uns auf dieses Wort unseres Herrn Jesus konzentrieren. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, was dieser Begriff Synagoge des Satans bedeutet und wer wirklich damit gemeint ist. Ja, und dann wollen wir sehen, was Jesus auch mit dieser Gruppe von Menschen vorhat, was also ihre Zukunft ist. Beim Lesen dieses Verses, diese Aussage unseres Herrn Jesus, kann es passieren, dass wir etwas unsicher werden in Bezug dazu, wer diese Menschen wirklich sind. Wer wird hier wirklich angesprochen? Ja? Wir werden unsicher erstens, weil wir diesen einen, ich sage einmal, unbehaglichen Begriff Synagoge des Satans lesen und wir ziehen unsere Schultern ein, wir gucken nach links und rechts. Was ist das? Ja, Synagoge des Satans, Synagoge des Teufels, was bedeutet das? Es ist unbehaglich, unangenehm, so etwas zu hören und auszusprechen. Und wir werden unsicher zweitens, lesend folgende Feststellung unseres Herrn Jesus in Bezug zu den Menschen, die diese Synagoge des Satans ausmachen oder bilden. Ja, er sagt, sie behaupten von sich, dass sie Juden sind, aber Jesus sagt, sie sind's nicht. So, was denn nun? Ja? Wenn diese Menschen von sich behaupten, dass sie Juden sind, aber Jesu Beurteilung über diese Menschen ist, sie sind es nicht. Wer sind diese Menschen? Sind das Proselyten? Sind das Möchtegern-Juden? Wer ist das? Nun ja, den Begriff Synagoge, das können wir recht gut einordnen. Nicht wahr? Synagoge ist ein jüdisches oder samaritisches Haus der Anbetung. So, es kann entweder ein jüdisches oder samaritisches. Und Samariter, wir wissen, das war eine Vermischung von Juden mit den Heidenvölkern, aber die immer noch so ein bisschen am Judentum sich festgeklammert haben. So, entweder ist es ein jüdisches oder samaritisches Haus der Anbetung. Ich weiß von keiner anderen Erklärung für diesen Begriff. Synagoge hat unweigerlich etwas mit dem Judentum zu tun. Ja? Und die Frage, die wir haben, ist dann diese, was macht eine Synagoge, das heißt ein jüdisches Haus der Anbetung, zu der Synagoge des Satans? Ja? Und machen wir uns bewusst, ja, diesen eigentlich politisch, würde man heute sagen, nicht korrekten Begriff, gebraucht Jesus selbst. Er selbst beschreibt diese Menschen so. Nicht wir tun das. Jesus macht es als Herr. Und wenn wir die Sendschreiben noch einmal durchlesen, dann sehen wir, dass Jesus schon einmal diesen Begriff gebraucht hat, Synagoge des Satans. Ja, in dem Sendschreiben an die Gemeinde in der Stadt Smyrna. Interessanterweise auch Vers 9, aber Kapitel 2. Ich möchte diesen Vers einmal lesen. Jesus sagt, ich weiß deine Werke, sprechend von der Gemeinde in Smyrna, und deine Trübsal Hier wird von der Verfolgung gesprochen, die die Gemeinde erfährt. Und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Aha, da haben wir es noch einmal. Die Beurteilung Jesu von diesen Menschen, die wo sich befinden, sondern sind des Satans Synagoge. Da haben wir es wieder. Etwas mehr wird uns im Zusammenhang also mit dieser Gruppe von Menschen, die zu der Synagoge des Satans gehören, offenbart in dem Sendschreiben an Smyrna. Und wird erklärt, zum Beispiel, dass sie lästern. Ja, und das Wort Blasphemie wird hier gebraucht als ein Hinweis darauf, dass die Lästerung in erster Linie nicht gegen die Gemeinde gerichtet ist, sondern gegen Gott. Ja, und wir stellen fest, auch lesend das Sendschreiben an Smyrna, dass diese Gruppe von Menschen in dieser Synagoge des Satans aktiv in der Verfolgung der Gemeinde in Smyrna beteiligt waren. So, ich will nicht lange um den Busch herumklopfen, ja, sondern mit unserer Antwort, sondern ganz klar sagen, wen Jesus hier eigentlich meint, der eben zu dieser Synagoge des Satans gehört. Es ist ganz klar, dass Jesus von ungläubigen Juden spricht. Aber nicht nur das, ja, und das muss ich hinzufügen, diese Juden glauben nicht nur, dass Jesus nicht der Messias ist. Sie verleugnen, dass Jesus der Messias ist. Sie waren auf der anderen Seite, und das sehen wir ganz klar in Kapitel 2, aufgrund dessen, dass sie so religiös waren, auch Verfolger der Gemeinde. Es war für sie eine, wie sie dachten, gottesfürchtige Pflicht, ja, die Christen zu verfolgen, die an Jesus glaubenden Menschen zu verfolgen. Nun ja, okay, das können wir nachvollziehen. Können wir mehr dazu sagen zu diesen religiösen Juden? Oh ja, wir haben eine ganze Menge. Und das eine, was ich lesen möchte, ist das, was seinerzeit Johannes der Täufer zu den Pharisäern und Sadduzäern gesagt hat. Matthäus 3, Vers 9. Er sagt, und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Aha. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. So, wir sehen an dem, wie Johannes der Täufer das ausspricht, dass religiöse Juden, die er anspricht und von denen er eben diese Dinge sagt, eigentlich sehr stolze Menschen waren. Ja? Religiöse Juden berufen sich immer auf ihre Herkunft. In dem Verständnis, dass das genau sie auch in den Himmel bringt. Sie sind ja schließlich Kinder des Abraham. Des Abraham, den Gott seinerzeit auserwählt hat und aus dem Heidentum herausgerufen hat und dann aus dem er dann auch sein Volk gebildet hat. So automatisch, ja, haben sie deshalb geglaubt, oh, wir sind fleischliche Nachkommen des Abraham und deshalb ist der Himmel für uns offen. Aber ihr Lieben, das ist nicht nur so, dass die religiösen Juden allein stolz sind. Grundsätzlich können wir sagen, dass alle religiösen Menschen stolze Menschen sind. Manche dieser Menschen sind stolz auf ihre Herkunft. Ja? Andere sind stolz auf ihren Namen. Andere sind stolz auf ihre Frömmigkeit, Pietät. Andere sind stolz darauf, dass sie gute Menschen sind. Und manche sind stolz auf ihre Leistungen oder ihre guten Werke, die sie für Gott tun. Religiöse Menschen sind stolz auf alles Mögliche und bedenken dabei nicht, dass Stolz in irgendeiner Form Gott eigentlich ein Greuel ist, und er sagt es ganz deutlich in seinem Wort. Zum Beispiel Sprüche 16, Vers 5. Hören wir hin. Es wird gesagt, alle stolzen Herzen, Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Das ist etwas Abscheuliches. Die Hand drauf, sagt das Wort Gottes, sie bleiben nicht ungestraft. So, das ist aber, was wir als erstes festhalten wollen. Ja, alle religiöse Menschen, ob sie nun Juden sind oder Heiden, sind eigentlich stolze Menschen. Hören wir als zweites, was Jesus seinerzeit über solche sehr eifrigen und religiösen Menschen auch sagt. Johannes 8,44, hier spricht Jesus wieder zu den Pharisäern, die sich wieder auf den Abraham berufen haben. Und Jesus sagt Folgendes. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr Lieben, wir müssen uns das als eine Regel machen, wenn wir das Wort Gottes lesen und besonders das, was Jesus sagt. Jesus meint, was er sagt und sagt, was er meint. So, wenn er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, dann ist das die Realität, sprechen von den Pharisäern. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. So, wer immer sich dachte, dass die religiösen Juden und die wiedergeborenen Christen ein und denselben Gott anbeten, der muss sich das noch einmal überlegen, ja, was die Worte des Herrn Jesu hier eigentlich bedeuten, was Jesus hier wirklich sagt, oder? Den Worten Jesu nach haben die wiedergeborenen Menschen nicht denselben Vater wie die religiösen Juden. So, wir sehen, dass Jesus seine Worte nicht in einen Mantel der politischen Korrektheit kleidet, sondern das sagt, was die Realität ist, auch wenn sie sehr unbequem ist für manch einen. Er spricht, sagend zu den Pharisäern, euer Vater ist der Teufel, Punkt. Und jetzt müssen wir uns fragen, war das damals die Realität gewesen, was Jesus über religiöse Menschen sagt, oder ist es heute noch so? Was denkt ihr, würde Jesus über die religiösen Menschen unserer Zeit sagen und all dem Religiösen drumherum? Ob diese Menschen nun jüdischen Glaubens sind oder Namenschristen? Wir würden denken, naja, man kann das doch nicht so sagen, dass ein religiöser Baptist, der sein Leben lang zur Kirche geht, aber Jesus sein Leben nie anvertraut hat, nie anerkannt hat, dass Jesus Gott ist, sich nie gebeugt hat in Demut, dass ein Kind des Teufels ist. Das ist zu radikal für uns. Wir würden das vielleicht nicht so ausformulieren, aber Jesus tut das genauso. Jesus formuliert das genauso aus. Jeder Mensch, der religiös orthodox ist, als ich zu einer Schule gegangen bin hier in Winnipeg, haben wir manche der Lehrer gehabt, die haben sich neu-orthodox genannt. Ich habe nie verstanden, was die meinen. Was meint das neu-orthodox? Waren alles ungläubig, ungläubige Menschen. So, jeder Mensch, der religiös, der orthodox ist, aber Jesus als seinen Heiland nicht kennt, Jesus auch als Gott nicht anerkennt und deshalb Jesus seine Sünden auch nicht bekannt hat, solch ein Mensch wird von Jesus in dieselbe Kategorie eingestuft, wie diese Gruppe von Menschen in unserem Text, die zu der Schule des Satans gehören. Ob der Mensch nun ein Götzenanbeter ist aus dem Heidentum, ob er nun ein orthodoxer Jude ist, der Jesus als Messias ablehnt, militant ablehnt, oder Traditionsbaptist, der keinerlei lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat und so leben will, wie er will, sowas würden diese Menschen aus dem Mund Jesu hören als Beurteilung über sie. Ja? Und solche Menschen sitzen heute in sehr vielen Kirchen, in sehr vielen Gemeinden mit diesem falschen Verständnis, dass sie gute Menschen sind, und schon irgendwie in den Himmel kommen. Aber ihr Lieben, es spielt keine Rolle, was wir als Menschen denken oder fühlen. Das, was entscheidend ist, was Jesus als Gott sagt, das ist entscheidend. Wir sehen, Religiosität ist eigentlich eine sehr gefährliche Angelegenheit, ja? Ein religiöser Mensch, der Jesus Christus als seinen persönlichen Heiland nicht kennt, nicht ehrt, ist unterwegs in die Verdammnis. Ganz gleich, wo er sitzt, ob er in einer Kneipe sitzt, ob er auf einem Thron als Monarch sitzt oder in einer Kirche. Ihr Lieben, Religiosität rettet niemand. Jesus Christus rettet. So, Synagoge des Satans. Das ist ein Begriff, der mit Sicherheit von den an Jesus nicht glaubenden Juden spricht. Zum Glück gibt es solche, gab es solche, gibt es solche, die an Jesus glauben als ihren Messias. Aber wir sehen, dass dieser Begriff eine viel größere Menschengruppe einschließt oder umfasst, wenn man einmal biblisch darüber nachdenkt. So, was sagt Jesus, was diese Gruppe von Menschen erwartet? Jesus sagt, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. So, Jesus sagt nicht alles, was diese Gruppe erwartet, aber das, was er sagt, ist schon faszinierend. Die sehr religiösen Menschen aus der Synagoge des Satans werden kommen vor den Gläubigen der Gemeinde des Herrn Jesu und vor ihnen niederfallen, in der Anerkennung, dass Jesus Gott ist und seine Gemeinde eben liebt. Ja? Wir fragen uns, na ja, wann wird das sein? Hat es vielleicht schon stattgefunden in der Zeit, als eben in dieser Stadt Philadelphia die Gemeinde existierte? Hat es schon stattgefunden, was Jesus sagt, dass sie gekommen sind und es anerkannt haben, dass Jesus tatsächlich als Gott seine Gemeinde liebt? Ist das die nahe Prophetie oder ist es die weitere Prophetie? Ihr Lieben, ob es tatsächlich stattgefunden hat, dass weiß ich nicht, ich kann das nicht sagen, aber ich kann etwas darüber sagen, was in der weiten Zukunft passiert wird, weil die Bibel davon spricht. Ja? So, was wird nun den Gläubigen der Stadt Philadelphia und auch der Stadt und auch der Gemeinde Jesu aller Zeit eigentlich an dieser Stelle von Jesus selbst versichert? Die verfolgten Gemeinden oder die verfolgte Gemeinde wird der verfolgten Gemeinde wird versichert, dass sie dem Sieger Jesus Christus zugestellt sind. Und das bedeutet, dass eines Tages all die Verfolger der Gemeinde sich nicht nur vor Jesus beugen werden, in der Anerkennung, dass er tatsächlich Gott ist, sondern auch vor denen, die sie verfolgt haben, vor der Gemeinde. Die Gläubigen des Gemeindezeitalters werden an der Seite ihres Herrn das Gericht halten über diese ungerechten Menschen, und viele dieser ungerechten Menschen werden sehr religiöse Menschen gewesen sein. Nicht nur das. Die Bibel sagt mehr. Die Bibel versichert uns, dass die Gläubigen des Gemeindezeitalters, also die Gemeinde Jesu als solches, sogar über die gefallenen Engel richten wird. Und das meint, dass die gefallenen Engel sich nicht nur vor Jesus Christus beugen werden, sondern auch vor der Gemeinde des Herrn Jesu. Hören wir das Wort Gottes. 1. Korinther 6, Vers 2 sagt uns, wisset ihr nicht, anscheinend haben die Korinther das nicht gewusst oder vergessen, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Das ist das Erste. Vers 3, 1. Korinther 6, Vers 3. Nächster Vers. Wisset ihr nicht, wieder ein wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ich denke, wir wissen das, weil wir die Bibel lesen, weil wir die Bibel kennen. Es gibt im deutschen Sprachgebrauch einen Begriff, der heißt der gesunde Mittelweg. Ja. Und ihr Lieben, wo immer es diesen gesunden Mittelweg gibt, Bei Jesus gibt es so etwas nicht. Jesus, sprechend von der geistlichen Realität, spricht von zwei Wegen. Der eine Weg ist sehr schmal und Jesus sagt, nur wenige sind auf diesem Weg unterwegs. Dieser Weg, der schmale Weg, führt in die Herrlichkeit. Und das sind solche Menschen, Jesus spricht von solchen Menschen, die an ihn glauben, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben und die nun im Gehorsam Jesus Christus gegenüber leben, weil sie ganz genau wissen, er ist der Herr der Herrlichkeit, er ist ihr Herr. Es gibt nur noch einen zweiten Weg und das ist der breite Weg. Und dieser breite Weg führt in die Verdammnis, sagt Jesus. Es gibt keinen gesunden Mittelweg. Auch in diesem Text, den wir gemeinsam studiert haben, ja, aus Offenbarung 3, wird es deutlich, dass es nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Es gibt die eine Gruppe von Menschen, die zu Jesus gehören und die mit Jesus seinerzeit auch in der Zukunft die gefallenen Engel richten werden und die ungerechten Menschen richten werden. Und die andere Gruppe von Menschen sind solche, die gerichtet werden. Es gibt keine Gruppe dazwischen. So, zu welchen von diesen zwei Gruppen gehören wir? Und der Unterschied, den Unterschied macht eben die Zugehörigkeit zu Jesus aus. Wenn wir unsere Sünden Jesus bekannt haben, wenn wir unser Leben Jesus Christus als Heiland und Herr anvertraut haben, dann sind wir solche Menschen der Heiligen Schrift nach, die als erlöst bezeichnet werden. Dann sind wir solche Menschen, die unterwegs sind auf dem schmalen Weg in die ewige Herrlichkeit. Und ihr Lieben, es gibt keine andere Möglichkeit der Erlösung, keine andere Möglichkeit der Erlösung für den Menschen aus seiner Sünde, aus den Fängen des Satans, nur in und durch Jesus Christus. Und ihr Lieben, wenn wir solche Menschen sind, die zu Jesus Christus gehören und dementsprechend auch im Gehorsam diesem wunderbaren Herrn gegenüber leben, dann sind wir eingeladen heute Morgen zum Abendmahl des Herrn. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen und wir wollen uns jetzt vorbereiten zum Abendmahl. Lasst uns gemeinsam vorbereitend dazu noch ein Lied singen. Das heißt, das angefangene Lied 121 wollen wir zu Ende singen. Wir wollen die Strophen 3 bis 5 gemeinsam singen. Dankeschön.